Wie überführt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Im Sterncrime-Podcast Spurensuche erzählen Ermittler und Spezialisten über ihre spannendsten Fälle und die Herausforderungen ihres Berufes.
Die Vernehmung ist die Königsdisziplin der Kriminalistik. Sie erfordert Fingerspitzengefühl, Geduld, Gedankenschnelligkeit. Besonders wichtig ist sie, wenn der Täter nur mit einem Geständnis zu überführen ist. Ich bin Bernd Volland von Stern Crime und für diese Folge habe ich mit dem Mordermittler Thomas Ruf live auf der Bühne unseres Crime Days in Berlin über zwei solcher Fälle gesprochen. Und auch darüber, dass ein Geständnis manchmal zwar das größte Erfolgserlebnis, aber zugleich auch einer der traurigsten Momente einer Ermittlung sein kann. Ja, ich darf Sie hier im Saal ganz herzlich begrüßen und später begrüße ich hiermit jetzt schon die Leute, die unseren Podcast Spurensuche hören, weil das Gespräch später auch dann dort ausgestrahlt wird und habe einen sehr spannenden Gast, der auch schon in unserem Podcast war. Thomas Ruf, Mordermittler hier aus Berlin, hat den kurzen Weg, also ich weiß nicht von zu Hause, aber Sie haben ja Bereitschaft, ne? Und wenn es losgeht, dann haben Sie einen kurzen Weg rüber in die Keithstraße. Und 26 Jahre bei der Mordkommission, ist in der 6. Mordkommission als Kriminalhauptkommissar und 31 Jahre bei der Polizei.
Richtig.
Und hat bei uns schon häufiger über spannende Fälle gesprochen. Und heute haben wir ein Thema, das auch, wie ich finde, sehr spannend ist, nämlich Geständnisse und damit einhergehend natürlich Vernehmung. Hallo, Herr Ruf.
Hallo, guten Abend.
Mathe bin ich nicht ganz gut, aber wenn Sie 31 Jahre bei der Polizei sind, waren Sie nur 5 Jahre woanders. Nie Lust gehabt, mal zu wechseln?
Nein, eigentlich nie, weil unser Beruf ist halt sehr, sehr facettenreich. Mit jedem Fall, mit dem Sie beschäftigt sind, tauchen Sie im Grunde genommen in eine andere Welt ab. Und die ist eigentlich in der Regel sehr spannend, sehr abwechslungsreich, sodass man auch über die Jahre hinweg nie das Bedürfnis hat, ganz auszuscheren. Es gibt vielleicht hier und da Momente, wo man sagt, oh Mensch, das ist auch ein interessantes Arbeitsgebiet, weil wir ja mit vielen anderen Spezialitäten auch unsere Arbeit verrichten. Mhm. Aber dass man daraus jetzt endgültig so einen Wunsch macht, zu sagen, ich steige aus, nee, nie da gewesen.
Also auch, dass die Härte Sie auf Dauer aufzehrt.
Noch hat sie mich nicht mürbe gemacht und ich denke und hoffe auch, dass das nicht eintreten wird. Man schafft sich schon auch über die Jahre hinweg natürlich seine Mechanismen, um auch mit dem Stress zurande zu kommen.
Ich habe im Tagesspiegel gelesen, Sie seien der Spezialist für Vernehmungen und Obduktionen. Zu Vernehmungen kommen wir gleich und kann ich auch nachvollziehen, wie man da Spezialist wird, wie bei den Obduktionen, jetzt auch nach dem Vortrag von Herrn Püschel hier am Crime Day, habe ich mich gewundert, wie wird man das?
Und, das ergibt sich so ein bisschen aus der Interessenlage. Die Arbeit einer Mordkommission ist ja vielschichtig und beinhaltet viele Dinge, die dort letztendlich ablaufen müssen. Möglichst parallel. Und es ist letztendlich auch immer ein Stück weit natürlich daran ausgerichtet, was macht der Einzelne denn ganz gut und auch vielleicht ganz gerne. In der Regel macht man Dinge gut, wenn man sie gerne macht. Und daraus ergibt sich das so ein bisschen. Und ich fand schon eigentlich gleich von Beginn sozusagen bei der Arbeit der Mordkommission, fand ich den rechtsmedizinischen Bereich als eins der spannendsten Facetten unseres Berufes. Also, weil letztendlich der Tote mit uns nicht mehr reden kann, aber ein Stück weit die Obduktion doch so ein Dolmetscher letztendlich ist, was in seinen letzten Momenten seines Lebens passiert ist und uns wichtige Aufschlüsse darüber gibt, was ist dann eigentlich abgelaufen, wie hat sich der Täter zum Opfer verhalten, wie hat sich das Opfer zum Täter verhalten, welche Auswirkungen hat das gezeigt und natürlich die wichtigste Frage, woran ist denn das Opfer jetzt tatsächlich gestorben? War es ein Suizid? Ist es tatsächlich ein Delikt, also sprich durch fremde Hand? Das fand ich schon immer extrem interessant und natürlich auch sehr lehrreich, weil die Kollegen der Rechtsmedizin extrem aufgeschlossen sind, was also unsere Fragestellung anbelangt. Und im Grunde genommen macht man einen kleinen Anatomieschein gleich noch kostenlos damit. Und fand ich eben extrem interessant. Und deswegen daher die Ausrichtung. Und reden tue ich auch ganz gerne.
Ja, aber ist ja auch Ihre Aufgabe, andere zum Reden zu bringen.
Richtig.
Wie wurden Sie zum Vernehmungsexperten?
Auch das hat sich so ein Stück weit eben daraus generiert, dass man eben ja in der Kommunikation ganz aufgeschlossen ist. Im Beginn der Arbeit bei der Mordkommission ja meistens in ein schon gewachsenes Gewebe hineinkommt und dann guckt man so ein bisschen, Mensch, was interessiert dich, was kannst du vielleicht ganz gut? Und so hat sich das, also ja, so beginnt das im Grunde genommen, dass man seine Interessenlage auslotet, sich danach ausrichtet und dann, ja, learning by doing.
Was macht einen guten Vernehmenden aus?
Vielschichtig.
Sagt man Vernehmenden oder Vernehmer?
Ist mir egal, Vernehmer. Also es ist sehr vielschichtig. Das kann man im Grunde genommen nicht in einem Satz runterbringen. Er sollte auf jeden Fall ein gerüttelt Maß an Lebenserfahrung mitbringen. Berufserfahrung genauso. Er sollte ruhig, zielbewusst und zielstrebig auftreten. Er sollte sich nicht irritieren lassen von dem, was die äußeren Umstände einer Vernehmung anbelangt, auch nicht das Verhalten seines Gegenübers, der zu vernehmenden Person. Er sollte seinen Weg kennen, sollte aber auch in der Lage sein, auf jede Situation, die sich in der Vernehmung immer ergeben kann, auch zu reagieren. Also wenn ich mich jetzt in der Vernehmung irgendwo vergaloppiert habe, dann muss ich es versuchen, so hinzukriegen, dass der andere es nicht merkt. Und wenn ich das so langsam drauf habe, dann komme ich langsam in den Bereich, ein guter Vernehmer zu sein. Man muss aber auch wirklich sagen, jede Vernehmung ist immer ein neues Spiel, eine neue Herausforderung. Das gibt da nicht so diese Stereotypen.
Haben Sie da so, gibt es sowas wie einen eigenen Stil? Also jetzt Binse, Menschen sind unterschiedlich. Das wird wahrscheinlich bei den Beamten der Mordkommission sich auch so verhalten. Ja. Haben Sie da Ihren eigenen Stil?
Ja, grundsätzlich, je nachdem, wie man selbst als Individuum aufgestellt ist, entwickelt man schon so einen gewissen Stil. Aber er muss sich zielgerichtet darauf ausrichten, was einem gegenüber sitzt. Und ich kann jetzt nicht meine Dinge, die ich vielleicht richtig halte, kann ich nicht durchziehen, wenn ich entweder A schon weiß oder B merke, das führt jetzt überhaupt nicht zum Ziel. Dann ist der Stil, den man vielleicht gerne durchziehen möchte, fehl am Platze. Dann lässt man es sein und muss eben ja erfolgsorientiert denken und gucken, okay, dann probiere ich es anders.
Mhm. Ja, Sie wirken auf mich als sehr, also wir hatten uns vorher schon ein bisschen unterhalten, als ein eher eigentlich ein ruhigerer, empathischer Mensch. Können Sie auch anders? Ist das dann in der Vernehmung, dass man auch mal den...
Ich könnte anders, allerdings ist es dann, wenn ich erstmal einen Weg eingeschlagen habe, dann ist es sehr schwer, den sozusagen völlig zu konterkarieren.
So ein Kasper-Theater.
Ja, genau, weil das durchblickt letztendlich das Gegenüber dann doch relativ schnell. Und ein wichtiges Momentum unserer Arbeit ist ja eine Vertrauensgewinnung. Ja? Also in dem Bereich, wo wir arbeiten, geht es um Extremsituationen, die Menschen durchleben, sowohl opferseits als eben aber auch vom Täter her. Und ohne eine oder ja, das Herstellen einer gewissen Vertrauensbasis ist die Möglichkeit, denjenigen tatsächlich dazu zu kriegen, sich zu öffnen, die ist dann total minimiert. Und wenn ich dann so ein Wechselbad der Gefühle präsentiere, das kommt nicht gut an.
Dann machen die dicht.
Also die sind irritiert und machen dann eher dicht, sie öffnen sich dann eher nicht. Mhm. Und von daher, ich habe bis jetzt in meiner Karriere gute Erfahrungen damit gemacht, mit einem empathischen Auftreten, mit einem erstmal sozusagen auf einer gleichen Höhe zu agieren und demjenigen auch einfach ganz klar zu machen, wie die Situation im Augenblick letztendlich für ihn steht. Ne? Also wenn er den Beschuldigtenstatus hat, dann ist das eben nicht nur von den juristischen Belehrungspflichten, sondern einfach auch die Art und Weise, wie man diese Situation ihm klar macht und spiegelt, mit welchen Worten, wie man das auch koppelt, hat er es verstanden, wie er sich fühlt. Das sind alle Dinge, über die man letztendlich schon eine Basis zu der Person, die man ja in der Regel vorher nicht kennt, aufbauen kann.
Wie bereiten Sie sich vor, beziehungsweise stellen Sie sich auf die Gesprächspartner ein? Also wenn denn da Zeit ist.
Ja, genau. Das ist der große Faktor. Unsere Arbeit besteht ja sehr häufig letztendlich eben genau in diesem Zeitlimitierungsfaktor, dass wir nur sehr wenig Zeit haben. Wenn ich mal jetzt den klassischen Fall darstellen darf, einer, nehmen Sie es mir nicht übel, einer Ehescheidung mit Beil, wo der in der Regel der Ehemann nach 4-5 Stunden zu der Überzeugung kommt, naja, es war jetzt doch nicht so toll, was ich gemacht habe, und geht zur Polizei, dann ist das ein einfacher Fall. Aber bis er dann letztendlich vorgeführt wird vor einem Haftrichter, der darüber zu entscheiden hat, ob er in Haft geht oder ob er wieder entlassen wird, bleibt nicht viel Zeit. Das heißt, ich habe kaum Zeit, mich auf ihn als Person vorzubereiten. Und da muss ich letztendlich, lebe ich von meiner Berufserfahrung, von Menschenkenntnis, um dort so eine Vertrauensbasis aufzubauen. Was anderes ist es, wenn ich einen Fall habe, der mich vielleicht schon einige Jahre beschäftigt, und ich habe vielleicht eine Richtung auf einen möglichen Verdächtigen, und dann kann ich mich natürlich in aller Ruhe mit ihm beschäftigen. Das ist eins der wichtigsten Voraussetzungen dann, dass man sich intensiv mit allen möglichen Erkenntnissen, die man sammeln kann, dass man sich damit beschäftigt.
Hatten Sie auch Momente, wo man sagte, ja, Sie sollten jetzt vernehmen denjenigen, aber Sie sagten, na, das ist nichts, da passt die Chemie nicht, oder da ist es, also man kennt es ja, manchmal erzählen ja auch Kollegen von Ihnen, dass Ihnen eine bestimmte Tat, weil Sie das irgendwie auch, was weiß ich, Kinder, und man hat selber gerade ein Kind in dem gleichen Alter, zu sehr emotionalisiert. Kommt das vor bei
Ihnen, oder kam das? Hatte ich persönlich nie. Also, und auch so vom Blick jetzt auf unser Dezernat hier in Berlin kommt das ganz selten vor.
Gut, was eh immer hart und emotional ist wahrscheinlich.
Ja, genau. Und man spürt es natürlich für sich, wenn man in so einen Bereich käme. Und dann weiß man auch, dann wäre man jetzt fehl am Platze und würde das auch offen sagen können. Dann ist auch gar kein Problem. Aber bei mir persönlich ist es bislang nicht aufgetreten.
Der Fall, über den wir jetzt sprechen wollen, da war ein Geständnis besonders wichtig, weil er wahrscheinlich sonst nicht zu lösen gewesen wäre.
Genau, nicht aufzuklären.
Nicht aufzulösen, aufzuklären gewesen wäre. Beginnt im Oktober 2004.
Richtig.
Was ist da passiert?
Ja, da kommt ein Mensch zu uns und zeigt im Grunde genommen, also er kommt nicht direkt zu uns, sondern er wendet sich eigentlich an die Polizei und sagt, hören Sie mal, der Vermieter meines Vaters, der hat mich angerufen, in der Wohnung von meinem Vater, da brennt ständig Licht. Und das sei ungewöhnlich, war jetzt auch schon dunkle Jahreszeit. Und insofern ist der Sohn halt mal in die Wohnung gegangen, weil er auch den Schlüssel hatte, um sich davon mal zu überzeugen. Und ihm fiel es halt auf, dass das komisch war. Erstens, dass sein Vater plötzlich nicht mehr erreichbar war. Zweitens, dass die Heizung sehr groß aufgedreht war und dass da aber gleichzeitig das Fenster angekippt war und dass das Licht brannte. Das waren so kleine Momente, wo dem Sohn dann das komisch vorkam und er halt zur Polizei gegangen ist und gesagt, hören Sie mal, mein Vater ist nicht mehr da, ich möchte ihn gern als vermisst melden.
Das ist erstmal dann eine Vermisstensache. Läuft denn da alles auf Hochtouren ab? Oder?
Na ja, natürlich, Polizei kriegt davon Kenntnis. Jetzt ist es ein Problem, er ist ein Erwachsener. Ne? Der Vater war 65 Jahre alt, tunesischer Staatsangehöriger, bereits berentet. Und beim Erwachsenen ist es halt so, da muss man erstmal ein bisschen Zeit geben. Das ist nicht gleich so, dass man gleich vom Schlimmsten ausgeht und also gleich einen Verbrechenstatbestand dahinter sieht, weil das kann auch ein freiwilliges Ausscheiden aus dem Lebensbereich durchaus möglich sein. Hier war es in dem Fall auch noch so ein bisschen speziell, dass der Vermisste so in seinem Umfeld auch immer mal davon geredet hat, Mensch, ja, wenn ich dann in Rente bin, dann ist irgendwie noch mal Tunesien, meine Heimat, mein großer Traum, ich möchte vielleicht noch mal zurück und so. Das sind so Momente, wo es dann für die Polizei von außen ist, schwer zu sagen, na, ist er jetzt vielleicht in Tunesien, ist ihm was passiert oder hat er jetzt vielleicht gerade einen Freund irgendwo in Bayern besucht. Insofern ist die Bearbeitung erstmal örtlich erfolgt.
Und was haben die Kollegen in Erfahrung gebracht, die jetzt erstmal in der vermissten Sache?
Genau, sie haben also versucht, seine letzten Bezüge aufzudecken. Erstmal ein Stück weit, wo er denn überall so verkehrt, was er in seiner Freizeit gemacht hat, mit wem er Kontakt hatte, wie ist das Verhältnis zu seinem Sohn. Das sind so die ersten Ansatzpunkte, die dann in der vermissten Arbeit erstmal anfallen. Und dementsprechend zu versuchen, gibt es eine letzte Kontaktperson, also der jetzt sozusagen den allerletzten Kontakt zu ihm hatte.
Man klappert auch erstmal alles ab, was möglich ist und dann Zeitleiste.
Genau, Zeitleiste wird aufgestellt und dann wird irgendwann festgestellt, gibt es vielleicht eine Person, die jetzt sozusagen nach dem, was man bis dahin weiß, die letzte Kontaktperson war.
Und wer war das?
Ja, das war ein Heranwachsender, 19 Jahre alt. Und der konnte ermittelt werden und den hat man natürlich auch befragt. Und der hat dann auch gesagt, ja klar, wir haben uns getroffen, ganz banal auf der Straße. Und das war es dann letztendlich auch. Danach habe ich ihn halt nie wieder gesehen. Also erstmal eine Sache, die für sich gesehen, polizeilicherseits von der vermissten Seite, ja, ganz normal. Gab es erstmal keinen so direkten Anfasser, wo man sagt, oh, das ist aber jetzt verdächtig.
Mhm. Und der Mann hatte aber irgendwas auch zu ihm gesagt.
Der Vermisste hatte letztendlich ein Stück weit zu der letzten Kontaktperson, zu dem jungen Mann in dem Sinne, er hatte eben regelmäßigen Kontakt zu ihm und hatte nach seinen Angaben dann auch gesagt, wir sehen uns irgendwann und bis dann. Hatte aber das im völligen Unklaren gelassen, was jetzt im Einzelnen ganz genau er vorhat.
Gab es irgendwelche Hinweise auf eine Straftat?
Erstmal nicht. Die haben sich aber dann im Nachhinein eingestellt, dass man also nochmal genau geguckt hat, was hat dann das Opfer, also sprich der Vermisste, was gab es da im Vorfeld in seinem Leben, was vielleicht auffällig gewesen war. Und tatsächlich hat sich das dann so gezeigt, dass der Vermisste hatte wenige Wochen vor seinem Verschwinden, hatte er eine missbräuchliche Verwendung seiner EC-Karte angezeigt bei der Polizei. Allerdings hat er das als Tatbestand und als Anzeige, aber er hat keinen Tatverdächtigen benannt.
Hat er einfach nur gesagt, von meinem Konto
ist widerrechtlich verfügt worden. Möglicherweise liegt der Hintergrund der Anzeige auch darin begründet, dass die Verfügungen ja ersetzt werden müssen, ne? Und dass die Bank ja ihrerseits einen Nachweis gebraucht hat. Und da ist eine polizeiliche Anzeige dann der logische Schritt. Und da hat sich das begründet. Aber das war so der Moment oder ein Momentum, was so ein bisschen komisch. Was ist denn da los? Was ist da passiert? Und da haben wir dann, oder dann hat man dort im Grunde genommen angefangen, das so ein bisschen zu hinterfragen natürlich und zu ermitteln, ja, was ist denn da eigentlich jetzt tatsächlich widerrechtlich passiert?
Und wann kamen Sie dann ins Spiel?
Ja, es ist ein fließender Übergang bei solchen vermissten Sachen. Da gibt es jetzt kein Wenn-Dann, sondern da gibt es immer einen Austausch zwischen den vermissten Stellen und den Mordkommissionen. Das ist dann von der örtlichen Bearbeitung der vermissten Stelle zur zentralen Bearbeitung der vermissten Stelle im Landeskriminalamt gekommen. Die sitzen im gleichen Haus wie wir, sehr praktisch. Und mit denen steht man natürlich dann im Austausch, wenn die im Rahmen ihrer Ermittlungen so ein Bauchgrummeln bekommen. Ne? Also oftmals ist es halt so ein Gefühl von, ja, das ist komisch und das ist merkwürdig. Und das tragen sie halt vor. Und hier war es halt genau dieser Bereich dieser widerrechtlichen Verfügung, dass man gesagt hat, also wir haben damit jetzt auch mit der Lage dort in der Wohnung und dem eigentlichen jetzt den Ermittlungsergebnis, das passt für uns nicht so richtig. Das
passt auch nicht, dass der jetzt irgendwie Heizung anlässt und nach Tunesien geht.
Der Vater, der Sohn auch in dem Sinne, meinte, na, sein Verhältnis zu seinem Vater war jetzt nicht super eng, aber jetzt auch nicht so weit weg, dass er nicht gewusst hätte, wenn sein Vater seinen großen Lebenstraum nochmal wahr macht und nach Tunesien geht. Und das führte letztendlich dazu, dass wir gesagt haben, okay, wir übernehmen jetzt die Situation und die Vermisstenstelle hat uns letztendlich alles zugearbeitet und dann haben wir angefangen.
Und wo setzen Sie da an?
Eigentlich genau also an dem Faden, den Sie haben, das sind diese widerrechtlichen Verfügungen. Und da zeigte sich ein doppeltes Bild. Also es gab Barabhebungen, die getätigt worden sind. Und dann war uns ja klar, okay, dann muss derjenige, der die EC-Karte hatte, auch gleichzeitig die PIN haben. Also er muss eine gewisse Nähe letztendlich auch zum Vermissten aufgewiesen haben. Und er hat diese widerrechtlichen Verfügungen haben sich dann auch noch erstreckt auf materielle Dinge, die man also direkt gekauft hat. Da war also
der ist mit der EC-Karte einkaufen.
Genau, gegangen, ne? Genau. Und da war eine Sache, die uns also von vornherein eben gleich ins Auge gestochen hat. Das war, dass er unweit des Wohnortes vom Vermissten, der, wenn ich das noch einfügen darf, der war total örtlich bezogen auf seinen Wohnkiez in Berlin-Spandau und der hat diese Grenzen eigentlich nicht mehr verlassen.
So einen engen Rentner-Radius.
Genau, dort, wo er lebte, dort hat er eingekauft, dort hat er Imbisse besucht, dort hat er Lokale besucht, dort hat er sich eingekleidet. Wir sind dann also wirklich von Laden zu Laden und jeder, der das Gesicht gesehen hat, wusste sofort, Mensch, ja, den kennen wir. Und so konnten wir seinen Lebenskreis ganz gut eingrenzen. Und dann war eben einer dieser Verfügung, ging in ein Fahrradgeschäft und da wurde ein Fahrradsattel gekauft mit der EC-Karte. Das ist ja nun so eine Sache, wo man sich sagt, na gut, wer kauft heutzutage einen Fahrradsattel? Und dann war schon so die Verknüpfung mit der letzten Kontaktperson, 19 Jahre. Unser Vermisster war jetzt nicht mehr der große Fahrradfahrer, dass man so das erste Mal so dieses Gefühl hatte, vielleicht war es dann doch nicht der letzte Kontakt, von dem wir jetzt bis jetzt ausgehen.
Aber es ist natürlich sehr vage. Ne? Es gibt ja dann immer diesen berühmten Mord ohne Leiche. Das ist jetzt sogar ein Mord, wo Sie noch nicht mal wissen, ob er einer ist.
So ist es. So war die Ausgangslage. Man hat, also wir haben dann letztendlich alles natürlich um den Vermissten selber sehr, sehr gründlich ermittelt. Und dann natürlich ein Stück weit beschäftigt mit dem jungen Mann. Der stammte aus, ich glaube, aus Jordanien. Und dann haben wir eben alles, was man büromäßig abklären kann, auch durch natürlich Befragung, Vernehmung aus dem Umfeld vom Vermissten, konnten wir uns dann schon ein gewisses Bild machen von dem jungen Mann. Und da verdichtete sich so ein bisschen die Situation, dass wir uns gesagt haben, also wenn, dann kann es eigentlich nur so aus dieser Richtung kommen. Dann,
warum?
Ja, das ergab sich zum Beispiel daraus, dass der Vater in Jordanien ihn wieder nach Deutschland zu seiner deutschen Mutter geschickt hatte, weil er in Jordanien gar nicht klargekommen war. Er ist dort also auch mit Eigentumsdelikten eben aufgefallen und war verzweifelt und hat mehr oder weniger die Verantwortung auf die Mama nach Deutschland oder hier eben nach Berlin verlagert.
Also Eigentumsdelikte heißt, er hat dort auch
geklaut,
gestohlen, oder?
Gestohlen, genau. Ja. Kleinstkriminalität in dem Sinne. Und das hat er dann letztendlich hier in Berlin auch in der Familie fortgesetzt. Also er war so ein bisschen das Enfant terrible, wenn es mal so nennen darf. Und keiner ist so richtig mit ihm klargekommen. Er war so ein bisschen ein eigenständiger Typ. Und so wie es uns dann letztendlich berichtet wurde, war unser Vermisster so ein, wie ein väterlicher Freund für ihn geworden, der ihn an die Hand nehmen wollte, um ihm zu zeigen, wie man eben auch hier ein schönes Leben führen kann. Und das waren so für die Momente, die für uns entscheidend waren, zu sagen, ja, wenn, dann da.
Dann könnte zumindest mit der EC-Karte das was zu tun haben.
Richtig. Genau.
Sie hatten im Vorgespräch, es gab auch noch gar keine
Aufnahmen. Die waren aufgrund des Zeitablaufs einfach nicht mehr ablangbar. Das ist das Erste, wenn Sie eine Verfügung haben, die jetzt widerrechtlich ist, dass man natürlich guckt, gibt es möglicherweise Überwachungsmaterial. Mhm. Aber das war, weil wir eben erst später ins Boot kommen, immer die klassische Situation. Bei solchen Fällen war da schon nichts mehr zu holen.
Aber wo setzen Sie jetzt an? Sie haben eigentlich heute auch im Nachhinein noch viel logischer klingende Vermutungen.
Jetzt kommen wir zur Thematik. Letztendlich bleibt einem ja nicht mehr viel. Ne? Also Sie ermitteln das alles bis doch relativ kleinteilig aus. Aber es hilft Ihnen ja alles nichts, weil Sie haben ja nichts in der Hand. Ne? Also hieß es im Grunde genommen alles auf die Vernehmung, wie beim Roulette. Ja? Und dann gucken, haben wir Glück, haben wir nicht Glück. So war die Ausgangslage. Kurz oder knackig. Und dann haben wir ihn eines Morgens aufgesucht, haben ihn zu uns gebeten und dann ging los das Spiel.
Wie haben Sie sich da vorbereitet?
Ja, intensiv natürlich. Also sprich, sowohl mit der Person des Opfers, mit ihm als Jugend, also nicht als Jugend, als Heranwachsenden, mit seinem familiären Umfeld, mit dem Umfeld des Vermissten, mit den letzten Bewegungen, mit den genauen Daten, mit den genauen Beträgen, wie viel wurde wann wo abgeholt und wann wo wurde was gekauft. Damit hat man sich im Vorfeld nun intensiv beschäftigt, um eben bei dem, an dem Tag, an dem es dann passierte, gut vorbereitet zu sein.
Also auch auf die Persönlichkeit vorbereitet.
Definitiv, definitiv. So gut es letztendlich geht, war aber allerdings wirklich in dem Fall äußerst schwierig, weil dann Beschuldigte, also es ist ja so, irgendwann müssen sich auch entscheiden, in welchem Status befindet sich die Person, mit der sie sprechen. Und hier waren es also halt die Momente, die waren aus unserer Sicht, wirkten die also eher belastend als entlastend. Mhm. Also hat man sich dazu entschieden, dass er eben als Beschuldigter gehört wird. Und dementsprechend ist es ja auch von dem ganzen Belehrungsprozedere ein ganz anderer Ablauf, den sie dort einzuhalten haben, wo sie gar nicht wissen, derjenige muss ja nichts sagen. Er kann einfach sagen, ja, ist ja schön, dass Sie mir das hier vorwerfen, aber ich habe damit nichts zu tun und tschüss. Mhm. Das wäre es dann auch gewesen. Oder er hätte gesagt, also bei so einem Tatvorwurf, da möchte ich doch gerne lieber erstmal vorher einen Anwalt sprechen. Mhm. Ne? Und dann ist es in der Regel auch Schluss mit der Vernehmung. Ja? Aber bei ihm war es nicht so. Er hatte allerdings gesagt, gut, ich kann ganz gut Deutsch sprechen, aber ich fühle mich in der arabischen Sprache einfach wohler, sodass wir einen Dolmetscher eben hinzugezogen haben in die Vernehmung.
Was es nicht leichter macht.
Das macht es für uns natürlich nicht leichter, gerade wenn jemand eigentlich ganz gut soweit Deutsch versteht, aber dann im Grunde genommen alles nochmal transkribiert bekommt durch einen Dolmetscher. Ne? Und dadurch hat er einen Zeitvorteil, der letztendlich aus Vernehmersicht jetzt nicht optimal ist. Aber
also Zeitvorteil im Sinne, dass er... Während übersetzt wird, kann er sich schon mal überlegen, was er...
Genau, also wenn meine Frage übersetzt wird, kann er seine Antwort im Grunde genommen schon ausformulieren, vorformulieren ein Stück weit und hat dadurch einen kleinen Vorteil natürlich
gehabt. Wird für Sie wahrscheinlich auch schwieriger, dann ein Gespür für ihn zu entwickeln und auch ja. für seine Stimmung. Ne? Wenn dann so
das ist Sache des Dolmetschers. Ja. Ein guter Dolmetscher kann auch diese Stimmung transportieren. Also,
der sagt dann auch, jetzt ist er nervös oder jetzt...
Nee, das macht er nicht, aber in der Körpersprache letztendlich vom Dolmetscher bringt er das auch in der Übersetzung, also gerade im Arabischen, das ist ja jetzt... Da gibt es nicht immer eine 1:1 Übersetzung, sondern da gibt es eben vielleicht gewisse Bilder, die sprechen müssen. Und wenn ein guter Dolmetscher kann das halt eben, dass derjenige dann auch in seiner ihm jetzt genehmen Sprache weiß, was ich meine.
Und was sagte er?
Er sagte ganz wenig. Also er sagte was, aber er zeigte sich sehr einsilbig. Ja. Man muss sich das so vorstellen, das war noch relativ, ja, so der Übergang, ich glaube, es war April des folgenden Jahres. Es war relativ warm und er saß also mir gegenüber in einer wirklich dicken Daunenjacke. Und diese Daunenjacke hat er die ganze Vernehmung nicht ausgezogen. Er saß so in dieser typischen verschränkten Haltung, in dieser abwartenden Haltung, blickte mich dieses Mal relativ freundlich, aber auch distanziert und gelangweilt an. Und wir haben uns im Grunde genommen stundenlang an ihm abgearbeitet, um irgendwie weiterzukommen. Also er... Auf alle Fragen hatte er immer eine Antwort parat, das muss man sagen. Er war also insofern kommunikativ ganz gut aufgestellt. Aber in den Bereichen, wo es dann für ihn auch kritisch wurde, da wurde er sehr, sehr schmal und sehr, sehr eng in seinen Antworten, die nie befriedigen konnten.
Werbung.
Den Garten bewässern.
Geht auf die mühsame Art.
Oder auf die Gardena-Art.
Ganz bequem. Oder sogar automatisch. Per Smartphone.
Und während dein Nachbar noch Gießkannen schleppt oder mit Knoten im Schlauch kämpft, kannst du schon deinen Garten genießen. Mit der Familie, Freunden oder auch mit deinem Nachbarn.
Na, brauchst du mal eine Pause?
Ich dachte schon, du fragst nie.
Gardena. So geht's clever.
Übrigens, bequem Pflanzen bewässern auf dem Balkon geht auch auf die Gardena-Art.
Werbung Ende.
Und auf das Nachfassen, das ist ja eins der wichtigsten Dinge in unserem Job, in einer Vernehmung, dass man also eine ganz allgemeine Antwort bekommt oder eine ganz schmale Antwort und daraus müssen sie was machen. Das können sie nicht so stehen lassen, weil dann kommen sie auch nicht weiter. Aber das war sehr auffällig, dass er sich dort versuchte, ganz schmal und sehr eng zu halten. Aber wir haben auch nicht aufgegeben. Wir haben davor weiter gefragt.
Und was haben Sie ihn gefragt? Also kennst du den?
Genau.
Wie war dein Verhältnis zu dem?
Alles durch. Wirklich, wie sein Tagesablauf ist, was er so macht, wie es in Jordanien war und so weiter. Also wirklich immer rumgeschwommen im ganz Großen. und irgendwann auch mal zielgerichtet zu gucken, mal mit so einer Frage, na zum Beispiel, der Vermisste, wie war dein Verhältnis? Ja, super, alles toll und so. Gab es da mal Probleme? Ne? Und zu sehen, wie antwortet er auf sowas? Nee, gab nie Probleme, war alles immer ganz toll. So, und da merkte man also schon, okay, da will er gar nicht ran. Ne? Also ist ja eigentlich, wenn ein Älterer einen Jüngeren an die Hand nimmt und ihm sagen will, pass mal auf, so funktioniert das Leben, da ist ja irgendwie meine Konfliktlage vorprogrammiert. Irgendwann mal sagt der Ältere zu dem Jüngeren, na hör mal, also... Ja. Du kannst es schon so, ich bin schon ein paar Jahre älter und der Jüngere sagt, na, interessiert mich aber nicht, ich mache trotzdem mein Ding. Also so ein gewisses Spannungsverhältnis, das war aber mit ihm überhaupt nicht zu erreichen, das ging nicht. Also, und auf die ganz gezielten Fragen hin wich er halt immer aus, aber wir haben nicht aufgegeben und irgendwann hatten wir ihn zumindest an diesen widerrechtlichen Verfügungen. Er hat dann eingestanden, er war das, er hat letztendlich...
Wie kamen Sie dorthin? Hm? Also, wenn er sonst sagt so, ja... Ich war eigentlich.
Wir haben nicht locker gelassen. Wir sind immer wieder, letztendlich, wir sind immer wieder in die Thematik rein. Dann haben wir uns wieder eine Abfuhr. Dann haben wir wieder in der Abfuhr 2, 3, 4 Fragen weiter mit anderen Dingen uns beschäftigt und sind wieder zurückgekommen. So. Und das Spiel, das lief mal so mehrere Stunden, 3 Stunden locker. Bis er irgendwann dachte, naja, die lassen eben nicht locker, die hören nicht auf. Also muss ich ihnen jetzt was geben. Und das hat er gemacht. Dann hat er das halt, so wie wir es uns schon gedacht haben, dann hat das eben auch eingeräumt.
Also hat er gesagt, ich habe die Karte geklaut.
Genau, ich hatte Geldnot, ich brauchte auch einen Fahrradsattel, weil meinen haben sie geklaut. Also insofern war es wichtig für mich, kann ja nicht ohne Fahrrad. Und deswegen habe ich halt, ich wusste, wo er die EC-Karte hat und er hatte auch da, wo die EC-Karte ist, also immer schön dran denken, auch die PIN. Und das war natürlich für ihn ein Glücksmoment. Ne? Mhm. Er hat also unbeobachteten Momenten hat er die EC-Karte an sich genommen und hat damit Unfug betrieben. Jetzt hatten wir ihn also erstmal da. Aber bis dahin, wie es dann noch weitergehen sollte, war es noch ein langer Weg. Und er wollte uns jetzt loswerden. Ne? Also er meinte, naja, in Bezug auf seine Blähung als Beschuldigter, aber dass ich das jetzt eingestanden habe, heißt noch lange nicht, dass ich ihn getötet habe. So. Und das war erstmal seine Verteidigungsbasis. Nun ging es also die nächsten Stunden wieder darum, diese Basis irgendwie zu erschüttern.
Wie lange lief die Vernehmung da bislang schon?
12 Stunden.
12 Stunden?
12 Stunden locker.
Sie müssen dann auch Pausen
ganz genau einhalten. Also Sie sind ja gesetzlich limitiert. Wir können also jetzt nicht 12 Stunden nonstop Vernehmung machen, auf keinen Fall, sondern sie machen natürlich Pausen. Die werden auch alle dokumentiert. Essen, Trinken, da fragt man halt, ja, was möchte er gerne essen? Dann sagt er das, dann wird das besorgt, dann macht man halt gemeinsam Pause. Also sie bilden schon ein Stück weit auch so eine Verbindung zu der zu vernehmenden Person. Und nach 12 Stunden hat er dann... wir müssen auf die Zeit gucken. Mhm. Nach 12 Stunden hat er dann gesagt, so, okay, ich war es, ich habe es getan. So, und dann geht's ja, dann könnte man erst mal sagen, na gut, dann machen wir jetzt zu, Wiedersehen. Nee, jetzt geht es ja weiter. Wie, wo, wann? Und dann stellte sich ganz schnell heraus, er will uns irgendwas nur hin, er hat ein Falschgeständnis abgelegt.
Was hat er denn gesagt?
Er hat gesagt, er hat ihn irgendwo an einer offenen Straße getroffen. Es gab Streit letztendlich um das von ihm widerrechtlich erlangte Geld. Und deswegen hat er ihn im Grunde genommen... Er hat ein Messer dabei, er hat ihn auf der Straße einfach erstochen. Punkt.
Was total unplausibel ist, weil dann...
Völlig. Also ich meine, Berlin-Spandau ist ein belebter Kiez. Und also selbst wenn er jetzt in der Tat nicht beobachtet wird, aber den Leichnam findet man ja. Und den hatten wir ja noch nicht. Ne? Also es war ein Falschgeständnis, war aber letztendlich ein Fehler, den er gemacht hat. Weil damit gab er uns die Möglichkeit, ihn überhaupt erst mal vorläufig festnehmen zu können. Die hatten wir vorher ja gar nicht.
Sein Reflex war dann auch so, den erzähle ich jetzt mal irgendeinen Quatsch, dann habe ich meine Ruhe, später wird klar, dass es Quatsch war und
so
ich
bin raus aus der Runde. Das war seine Verteidigungsstrategie und da hat er eben einen Fehler gemacht, den konnten wir ausnutzen, indem wir ihm halt gesagt haben, so okay, wir glauben dir dein Geständnis nicht, aber du bleibst jetzt auch erstmal die Nacht hier. Also er ist dann vorläufig festgenommen und bleibt erstmal im Polizeigewahrsam. So, dann gibt es eine Analyse über die Zeit letztendlich noch abends, nachts und am nächsten Morgen. Was machen wir jetzt? Wo kommen wir dahin mit ihm? Und uns war eigentlich klar, es wird nichts. Also er hat uns jetzt was hingeworfen und um jetzt ihn zu erstürmen zu dem, was wir vermutet haben, Das haben wir sehr kritisch gesehen. Und uns rennt die Zeit weg letztendlich in so einem Fall. Und hatten aber im Hinterkopf noch, dass er einen Cousin hatte, der uns in den Ermittlungen im Vorfeld schon ja, Auskunft gegeben hat über unseren Vermissten und uns auch sehr zugewandt war, dass wir uns dachten, okay, letzte Patrone, die wir haben, und haben den Cousin zu uns gebeten. Der war uns weiterhin sehr zugewandt und erschien tatsächlich auch bei uns. Und den haben wir letztendlich mit seinem Cousin in unser Vernehmungszimmer gesetzt, unter Begleitung, und haben gesagt, so ist der Stand. Hier ist Ihr Cousin, der ist jetzt festgenommen. Er hat uns das und das gesagt. Ne? Und hier ist Ihr Cousin, der ist jetzt hier für Sie da, um mit Ihnen jetzt mal zu reden, um Ihnen mal klarzumachen, was jetzt eigentlich Fakt ist. Ne? Und dann haben sich beide angeguckt und der uns zugewandte Cousin hat dann in seiner Muttersprache angefangen, auf ihn einzureden und hat ihn emotional offensichtlich, man hat es an der Körpersprache gesehen, an den Reaktionen, er hat ihn erreicht, was uns nicht gelungen wäre.
Wie war das? Also Sie saßen dann, wie viele?
Also die saßen sich beide.
Zwei Vernehmer, genau. Zwei Cousins, ein Dolmetscher.
Richtig.
Und Sie sagen jetzt lassen wir mal laufen, hoffentlich wird das
man
was.
Man gibt das Setting schon vor. Ne? Also man stellt das dar, damit beide auch orientiert sind und dass es auch im Nachhinein nachvollziehbar ist, wie ist die Situation im Einzelnen tatsächlich gelaufen. Ne? Sie müssen es ja auch alles genau protokollieren. Mhm. Und dann hat man einfach gemerkt, es baut sich eine Schwäche bei ihm auf, die der Cousin offensichtlich erkannt hatte, weil er ihn erreicht hatte. Ne? Und dann dauerte das noch 10 Minuten. Und dann kam es dazu, dass beide ganz dicht, wirklich Gesicht an Gesicht, und der Cousin fragte ihn immer, also er ging auf das Opfer ein, was wir nun auch schon gemacht hatten, aber er konnte es eben einfach offensichtlich viel besser und hat ihn dann immer wieder gefragt, hast du es getan? Hast du es getan? Er hat es, glaube ich, er hat das mindestens 25 Mal gefragt innerhalb von 30 Sekunden. Und nach dem 33. Mal klappte unser Beschuldigter nach vorne über, fing fürchterlich an zu weinen und schluchzte und sagte, ja, ich habe es getan. Das war's. Dann ging die Arbeit natürlich weiter, weil wir dann alles abfragen, wie ist es jetzt genau passiert? Was ist passiert? Was ist mit dem Leichnam? Wo ist der Leichnam? Und das hat er uns dann eben alles frank und frei erzählt, weil er sich gelöst hatte. Und dann sprudelte es auch aus ihm heraus. Also, sie
wenn er jetzt
vorher,
da gesagt hätte, ja, ich war's.
Ja, damit können wir nicht arbeiten.
Hat er gestern auch schon gesagt.
Genau, damit können wir nicht arbeiten. Aber sie hatten ja diese emotionale Reaktion. Sie hatten dieses, dass er verzweifelt war. Dass er. Aber er hatte sich dann entschieden, er hatte sich gelöst. Und er wollte sich dann auch entlasten, was für uns ja natürlich dann eine super gute Situation ist. Und er hat alles erzählt und hat nichts weggelassen, so wo man sagen könnte, na, vielleicht könnte man da noch ein bisschen.
Ja, was hat er geschildert? Was ist passiert?
Naja, es gab eben einfach eine Aussprache, oder es sollte eine Aussprache geben in der Wohnung des Vermissten. Und in dieser Aussprache hat ihn das Opfer letztendlich damit konfrontiert, hat ihm gesagt, das geht so nicht und er wird das zur Anzeige bringen. Und das wollte er nicht. Und da er das nicht wollte, hat er also aus dem in der Küche befindlichen Messerblock Messer gezogen, hat unser Opfer damit erstochen. Und hat dann die Wohnung erstmal verlassen, weil er nicht wusste, stirbt er jetzt, stirbt er nicht. Ist dann also aus der Wohnung raus, hatte aber die Schlüssel mitgenommen und kehrte dann nach etlichen Stunden wieder in die Wohnung zurück und sah, na gut, er ist tatsächlich verstorben. Und dann fragt man ja, und wir waren ja in der Wohnung, wo ist jetzt der Leichnam? Und da berichtete er, also Folgendes, naja, das war für ihn schon schwierig, er hatte kein Auto, auch das Opfer war jetzt nicht riesig schwer, aber doch so um die 70 Kilo. Das schaffen sie jetzt nicht einfach mal so ein Treppenhaus runter, mitten in der belebten Stadt. Und um sich dem abzuhelfen, hat er unser Opfer in der Hälfte durchgeschnitten und hat ihn also von einem Teil und dem anderen Teil hat er ihn so aus der Wohnung rausgebracht, in seinen Fahrradanhänger. Und hat es dann sozusagen, ein Teil hat er dann in den Müll einer Haussammelmüllanlage in eine große Mülltonne geschmissen und den anderen Teil hat er in einer grünen Anlage verbuddelt. Und diesen hat er uns gezeigt. Und das war für uns natürlich
Sonst wäre es nichts geworden wahrscheinlich.
Sonst wäre es ganz schwer geworden, ganz schwer. Aber dadurch, dass er uns tatsächlich den Ablagerort der oberen Hälfte des Verstorbenen gezeigt hat, waren wir im Grunde genommen unwiederbringliches Täterwissen, was kein anderer haben kann als nur der Täter. Natürlich umschlossen auch aus der ganzen Situation, die er geschildert hat.
Perfekt. Wie gehen Sie mit so einem Geständigen um, wenn er das dann gesagt hat? Klar, also Sie müssen dann natürlich möglichst viel Täterwissen, weil das Geständnis alleine nicht reicht, genau, rausbringen, aber auch mit ihm jetzt als Person. Ich meine, er hat eine furchtbare Tat begangen, steht da außer Frage. Ist ihm jetzt aber auch entgegengekommen.
Genau.
Und das ist ja für ihn auch, ne, wenn der jetzt so zusammenbricht, scheint er eben doch kein eiskalter Killer gewesen zu sein, dieser junge Mann.
Was ja auch in dem Alter nicht unbedingt zu erwarten ist. Ne? Also natürlich, was gar nicht geht, sind jetzt wertende Urteile, auch schon während der ganzen Situation, dass sie sich jetzt wertend in so einer Vernehmung platzieren, um sozusagen vielleicht so ein Über-Unterordnungsverhältnis zu schaffen. Das würde jetzt eher konterkarieren, sondern sie nehmen das auf. Und in dem Sinne, wenn sie zuhören, wenn sie es aufnehmen und eigentlich nur ihre Arbeit machen, dann fühlt derjenige sich in der Situation nicht alleine. Er ist dann nicht alleine. Er hat jetzt jemanden, dem er ja auch dieses emotional für ihn total belastende, bei all dem, wie schrecklich die Tat natürlich ist mit seiner Dynamik und auch mit dem Nachtatverhalten, was ja für so einen jungen Menschen ja einzigartig ist. Also man muss sich das vorstellen, man schneidet jemanden in der Hälfte durch und man packt den in einen Koffer und den packt man in sein Fahrrad.
Das hat er alles offenbar nicht geplant, sondern jetzt ein Problem, jetzt habe ich das nächste Problem.
Das musste ja alles sozusagen sich erdenken in der Situation, wie schaffe ich es denn, um aus der Nummer rauszukommen. Und dann muss er auch noch das ist ja auch ein gewisses blutiges Geschehen, das muss sich ja auch letztendlich irgendwie spurentechnisch so weit kaschieren, dass es nicht sofort ins Auge fällt, dass hier was passiert ist. Ne? Und das hat er alles geschafft. Also insofern eine, wenn auch bedenkliche, aber eine wahnsinnige Leistung, so viel Verdrängung hinzubekommen, was dann aber alles zusammengebrochen ist.
Das war natürlich noch ein außergewöhnlicher Kniff, sage ich mal, dass Sie jetzt da jemand aus der Verwandtschaft zu holen, das werden Sie wahrscheinlich jetzt auch nicht, auch in den 26 Jahren nicht so häufig gehabt haben.
Nein.
Aber wie schafft man es sonst? Wie schafft man die bestmöglichen Bedingungen für ein Geständnis?
Dass wir im Grunde genommen hartnäckig bleiben. Es hängt natürlich ein Riesenstück davon, was die sonstige Beweislage hergibt. Ne? Sind Sie, was das anbelangt, im Vorteil, weil Sie eben objektive Beweise haben oder einen sehr guten subjektiven Befund, weil Sie eine sehr gute Zeugenaussage haben, die in sich geschlossen und verwertbar ist, dann habe ich natürlich ein super gutes Mittel, mit dem ich einem Beschuldigten klar machen kann, es sieht einfach so aus, wie es ist. Und es ist das Momentum, jetzt darüber zu reden, weil in der Regel unsere Rechtsprechung das auch honoriert, wenn jemand sich öffnet, wenn jemand diese Vertrauensbasis sozusagen mitgeht und dazu beiträgt, dass Recht gesprochen werden kann. Das kann man alles verdeutlichen. Und ja, Sie müssen halt eine Vertrauensbasis herstellen. Also merken Sie zum Beispiel, derjenige, wenn es jetzt möglicherweise in eine sexualisierte Tat geht und derjenige hat ein Problem, weil es ist eine weibliche Schreibkraft im Raum, dann fragen Sie, ist es vielleicht okay, wenn wir die Frau hier im Raum, wenn die mal eine Pause macht? Und wenn derjenige einen dann anguckt und sagt, ich glaube, das ist eine gute Idee, dann wissen Sie schon, dann haben Sie gewonnen. Und dann geht die Frau raus und dann kommt es. Aber er geniert sich halt dieses Momentum, dieses, was zur Tat geführt hat, einfach dann vor einer Frau zu äußern. Das sind halt so die Kleinigkeiten, die man über die Jahre so lernt.
Aber es sind auch sehr emotionale Momente. Ne?
Natürlich.
Für die Väter. Sie hatten kurz eingangs oder im Vorgespräch schon erzählt von dem Fall eines Handtaschenraubes.
Ja, ähnliche Situation. Eigentlich, eine 56-jährige Frau steigt aus der Straßenbahn aus, möchte nur nach Hause, kommt von Arbeit und wird dort von einem jungen Mann auch einfach überfallen, der es auf ihre Handtasche abgesehen hatte. Und natürlich der erste Reflex ist ja, dass man sein Hab und Gut festhalten möchte, so auch hier. Aber der Täter hat auch davon nicht abgelassen, sondern er wollte unbedingt diese Handtasche. Und der hat dann eben weiter an ihr gezogen, was dazu führte, dass sie hinfiel und stürzte. Und unglücklicherweise dann mit dem Kopf, da wo es geschehen ist, gab es halt Abgrenzung durch solche Betonpfeiler. Und da ist sie mit dem Kopf rangeschlagen, ne? Und war da von dem Augenblick an erstmal handlungsunfähig, so dass der Täter tatsächlich an die Tasche rankam und erstmal weg war. Unglücklicherweise ist die Dame dann 6 Tage später auch an den Folgen der Verletzung verstorben. Und ja, hier ist es auch nochmal so, hier liegt ja oder lag zum Anfang zumindest der Schwerpunkt der Tat in einem Raubmotiv. Ne? Also nicht unbedingt in einem Tötungsmotiv, sodass es erstmal auch durch eine andere Dienststelle bearbeitet wurde. Lange Zeit, die also auch sehr, sehr lange ausermittelt haben und dann irgendwann auch sich auf einen Verdächtigen konzentrieren konnten. Aber es fehlte so der letzte Schliff noch und dann kamen wir letztendlich.
Weil die Frau dann eben ja auch mittlerweile gestorben ist.
Sie ist verstorben, genau. Dann hat man ein erfolgsqualifiziertes Delikt, ein Raub mit Todesfolge in dem Sinne hier. Und dann kamen wir ein Stück weit ins Spiel, weil man gesagt hat, okay, unsere Möglichkeiten sind auch irgendwann ausgeschöpft und ihr kennt das Geschäft nun. Wir haben viele Indizien. Also der Täter wurde nach der Tat kurz durch einen Zeugen gesehen. Es wurde ein Phantombild erstellt. Es gab einen Mantrailing-Einsatz, also mit speziell gezielten und geschulten Hunden. Alles deutete, auch aus dem Umfeld des Verdächtigen gab es Aussagen.
Also sie hatten einen konkreten Verdächtigen. Was ja eigentlich schwierig ist in so einem Setting. Ne? So Handtaschenräuber gibt es ja
einige.
Ein oder zwei in Berlin.
Ganz genau.
Und dann auch in der Region.
Genau. Aber es ist halt so, wenn man sich dann ein Stück weit erstmal darauf konzentriert, dann geht es schon, dass man guckt, welche örtlichen Bezüge gibt es. Die ließen sich auch alle herstellen, sodass man dort diese Richtung aufrechterhalten konnte. Aber der Nachweis oder eben einfach, ist das denn jetzt wirklich gewesen? Das fehlte natürlich.
Die Handtasche ist nicht.
Die Handtasche war da, aber es ergab eben, das Portemonnaie fehlte. Aha. Und es ergab nicht, leider Gottes eben auch keine Spurenlage. Ne? Also es ist ein flüchtiger Kontakt und entweder hat der Täter dann Handschuhe an oder es hat nicht ausgereicht, dass man spurentechnisch objektiv etwas an die Sache heranbringen konnte, sodass es auch wieder auf so eine Situation hinauslief. Ja, wir beschäftigen uns mit ihm und vernehmen ihn und gucken dann, wohin uns die ganze Reise dann letztendlich führt.
Und was war das für ein Tatverdächtiger?
Ja, das war ein junger Mann, ich glaube mit 20, der eine sehr schwere Kindheit hatte, schwierige Familienverhältnisse aufwies und im Leben eigentlich gar nicht so richtig klargekommen war. Sich aber just, als wir anfingen, uns mit dem Delikt auch zu beschäftigen, mit dem Fall, hatte er mit seiner Lebensgefährtin eine Tochter, eine gemeinsame Tochter. Und es ist ja so, in so einem Fall spielen sie natürlich auch, dass sie mit verdeckten Maßnahmen arbeiten, um zu gucken, mit wem haben wir es eigentlich genau zu tun. Und so haben wir es hier auch gemacht. Also wir haben seine Telefone überwacht und wussten dann natürlich schon sehr genau, wie sein Leben sich im Augenblick darstellt. Und
was eigentlich eben, also einer, der scheinbar gerade die Kurve zu kriegen
genau.
scheint.
Genau, das war ganz deutlich zu spüren, dass er durch die Stabilität des Familienlebens begonnen hatte, Verantwortung zu übernehmen, die er auch ausgefüllt hat. Also man muss das immer sagen, das ganze Milieu, in dem er sich umgeben hat, sein familiärer, sozialer Background war halt wirklich sehr, sehr bildungsfern und sehr einfach gestrickt. Aber gleichwohl war die Emotionalität und das Wollen und das zu einem Erfolgserlebnis zu bringen, die gemeinsame Erziehung auch der Tochter, das war deutlich herauszuspüren.
Ja, also das lag auch, glaube ich, als wenn ich es nicht durcheinander bringe, lag das eine Weile zurück, der Handtaschenraub, bis wir dann ermittelt
haben. Genau, bis wir letztendlich an diesem Punkt waren, waren schon etliche Jahre auch vergangen. Mhm. Und insofern war deutlich zu merken, dass er sich von diesen damaligen Dingen schon auch gelöst hatte und dem selbstkritisch auch gegenüberstand.
Ja. Und den hatten Sie jetzt zu vernehmen.
Den auch hatten wir dann auch
letzte
zu vernehmen.
Chance.
Auch letzte Chance. Und genauso auch auf dieses, er gegenüber dem ersten Fallbeispiel reagierte er weitaus schon erstmal zugewandter. Also weil er schon merkte, dass wir eben auch eine Vertrauensbasis herstellen wollen. Darauf hat er sich eigentlich auch ganz gut eingelassen. Er hat sich auch so auf diese, ja, auf die Rolle des Vernehmers eingelassen, dass er gut auf uns reagiert hat. Und so konnten wir viele Bereiche letztendlich mit ihm abklären, wo er auch ausführlich Auskunft gegeben hat. Allerdings da, wo es wieder interessant wurde, das gleiche Bild, weiß ich gar nicht so richtig und ist ja auch schon so lange her und nee, kann ich nicht richtig sagen. Also da wirklich klare Aussagen zu bekommen, wurde mal wieder ganz schwer. Und die Klärung des Falles eignete sich eigentlich schon Wochen vorher in der Zeugenvernehmung eines Bekannten von ihm, den ich beharrlich über mehrere Monate irgendwann dazu gebracht habe, dass er tatsächlich zu mir kam. Das war eben einfach den Umständen, in denen der Zeuge sich befand, geschuldet. Er hatte keine Zeit, dann hat er keine Lust, dann war er krank. Ach, weiß ich noch was für... aber ich habe gedacht, ja gut, der ist nun mal wichtig. Also immer wieder den Kontakt gesucht, telefoniert und immer wieder dieses... Ja, ist halt doof gelaufen, aber ist nicht schlimm, wir probieren es halt nochmal. Und das war, nach dem sechsten Mal war er dann endlich bei mir. Und nach dem sechsten Mal erzählt ihr mir, ja, das war, also unser Beschuldigter, ja, der war leider Gottes zu der Zeit, war der eben schräg drauf. Der hat Handtaschen gezeckt, also der hat Handtaschen gemacht und der hat auch immer fremde Portemonnaies auf seinem Tisch gehabt. Also das war schon eindeutig für uns als seine Freunde, dass er in diesem Metier unterwegs war. Ne? Und dann erzählte er mir, er war letztendlich für unseren Beschuldigten eine ganz wichtige Bezugsperson, weil unser Beschuldigter stammt ursprünglich aus dem Norden von Berlin und ist dann nach Neukölln verzogen mit seiner Familie. Und kaum war er in Neukölln angekommen, ist er auch das erste Mal schon ausgeraubt worden. Also eine relativ prägende Sache, die er dort erlebt hat. Und er hat sich in seinem schulischen und sozialen Umfeld dann meinem Zeugen zugewandt, der ihm im Grunde genommen, weil er beide Seiten kannte, der hat ihm dort ein, sage ich mal, Hineingleiten in die Wohnverhältnisse in Berlin-Neukölln ermöglicht. Und da war für mich klar, das ist eine Bezugsperson von ihm, eine enge Bezugsperson. Mhm. Familiär war da nicht viel zu holen. Und dann habe ich ihn einfach gefragt, wie sieht es denn aus? Es könnte vielleicht sein, dass ich einfach mal Ihre Hilfe brauche. Es könnte sein, wenn ich den Betroffenen hier bei mir habe, dass ich eine Bezugsperson brauche, der ihm einfach gut zuredet. Und da hat er gesagt, ja, also wissen Sie, wenn es so ist, dann rufen Sie an. Und so kam es dann letztendlich in der Vernehmung auch.
Und wer kam dann auch rein?
Ja, kam dann auch rein. Genau, war genau die gleiche Situation, sich genau zu ihm hingesetzt. Und der Blocklöser war im Grunde genommen sein Ausspruch, du pass auf, wir sind damals durch relativ viel schwierige Situationen gegangen. Jetzt ist wieder eine schwierige Situation, aber du kannst dir sicher sein, das wird jetzt nicht ganz folgenlos für dich bleiben, ja, aber ich stehe an deiner Seite. Ich besuche dich, ich bleib bei dir, weil er hatte natürlich verständlicherweise eine Heidenangst davor, die Sache zu gestehen, weil er dem gewahr wird, das geht nicht möglicherweise ohne Haft aus und er verliert dadurch seine Frau und sein Kind. Ich glaube, das ist für jeden nachvollziehbar, dass man sich dann nicht in den Stuhl setzt und sagt, naja, Freunde, schön, dass ihr da seid, ich war's. Das kann man sich ja irgendwo, das war auch gleichzeitig die Tragik in der Geschichte. Ne?
Und dann hat er auch gestanden.
Dann hat er gestanden. Dann hat er emotional so ergriffen gestanden, das erlebt man auch nicht alle Tage. Also er hat direkt die Hand meines Kollegen genommen und hat bitterlichst geweint. Natürlich muss man auch mal ein bisschen abschätzen zwischen Eigenmitleid und tatsächliches Bedauern auch der Tat. Aber auch hier überwog so ein Stück weit schon das Realisieren, dass es jetzt auf der einen Seite entlastend ist, sich diese Tat von der Seele reden zu können. Andererseits eben auch die Rechtsfolge, die unweigerlich dahinter steht, irgendwann akzeptieren zu müssen, mit allem, was dann passiert.
Wie war der Moment für Sie? Also klar, es ist einerseits ist ein Erfolgserlebnis, aber genau das, was genau. Sie schildern, das haben Sie also ja möglicherweise schon jetzt Seiten. Auch über Telefonüberwachung schon vor der Übernehmung auf dem Schirm gehabt.
Genau.
Und oh je, wenn wir den jetzt...
Genau.
Das wird bitter, das wird kein schöner Tag.
Das ist heute. Kein schöner Tag. Also das ist wirklich so auf der einen Seite natürlich... dass die Taktik funktioniert hat, dass man letztendlich für die Angehörigen des Opfers so ein Stück weit auch diesen Moment, das Moment schaffen konnte, dass sie das Unglück ihres Angehörigen fassen können in der Gestalt eines Täters. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Das ist ein Positivum, Auf der anderen Seite zerreißen sie jetzt einen Menschen, der gerade auf dem Weg war, sich zu stabilisieren, zerreißen sie jetzt ein Stück weit seine Zukunft. Ist eben auch nicht schön.
Wie ging es dann für ihn aus?
Das ging für ihn ganz gut aus, weil das Gericht seine Situation schon sehr gut beleuchtet hat, auch seine damalige Tatsituation. Mhm. Auch er, ich glaube, er hat sein Geständnis später auch nochmal widerrufen, auf Anraten seines Anwaltes. Das Gericht hat aber das Geständnis jetzt nicht angezweifelt, aber sie hat ihm im Grunde genommen aufgrund seines Bildungsniveaus auch letztendlich die Tragweiten des gesamten Handelns sehr wohlwollend angerechnet. Ich glaube, es gab eine Haftstrafe, aber im unteren Bereich. Ich kriege es heute nicht mehr zusammen, ob das zur Bewährung ausgesetzt war oder ob er tatsächlich auch in Haft musste oder in den offenen Vollzug gekommen ist. Das kann ich heute nicht mehr genau sagen.
Hat der gute Freund dann Wort gehalten?
Er hat Wort gehalten.
Haben Sie das noch mitverfolgt?
Hat er Wort gehalten. Er ist also, ja, trotzdem ist es eine schwierige Situation. Das ist dann auch zu weit, dass wir jetzt auch noch mitkriegen, wie hält sich seine Familie dazu. Das können wir nur auch nicht mehr leisten, aber die Voraussetzungen zumindest waren jetzt nicht ganz schlecht.
Ja, wir sehen und Sie sehen, hören hoffentlich auch, dass es nicht immer nur so ein Chaka-Heureka-Moment ist, das Geständnis.
Ist bei uns in der Regel gar nicht, weil Sie sehen ja die ganze Tragik auf beiden Seiten. Ja. Ja, also klar, man ist froh, wenn man über die Vernehmung letztendlich zum Ziel gekommen ist. Also nur übers Wort, nicht durch irgendetwas anderes. Aber ja, so ist das Geschäft.
Dann vielen, vielen Dank.
Und Dankeschön.
Ihnen vor allem. Herr Danke.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.